SWR 2 Tandem.
Wir blicken noch einmal zurück auf den Ersten Weltkrieg. Auf zwei Menschen, die man eigentlich eher mit der frühen Geschichte der Bundesrepublik verbindet. Doch lange bevor er Bundespräsident wurde und sie das Deutsche Müttergenesungswerk gründete, lebten Theodor Heuss und seine Frau Elli Heuss-Knapp in Straßburg. Gerade einmal 6 Jahre waren die beiden verheiratet, als der Krieg ausbrach. Wie haben Sie die Jahre 1914 bis 1918 erlebt? Zumal in der zwischen Deutschem Kaiserreich und Frankreich zerrissenen Grenzregion, dem Elsass. Hören Sie eine Spurensuche von Knut Weinrich.
Der Beginn des Ersten Weltkriegs jährt sich zum 100. Mal. Anlass für mich, Erinnerungen an diesen Krieg zu suchen von Menschen aus dem Südwesten Deutschlands. Im Gespräch darüber stellte mir jemand die Frage, was hat eigentlich Theodor Heuss in der Zeit gemacht? Ich hatte keine Ahnung. Der Schwabe Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland, 1949 gewählt, im Volksmund Papa Heuss. Aber das war ja mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Ersten Weltkrieg. Und im Krieg? War er da Soldat? Ich suche mir eine Heuss-Biografie. Lese, dass er bei Kriegsausbruch Chefredakteur der Neckar-Zeitung war, einer kleinen Tageszeitung in Heilbronn. Ich finde auch ein Foto von ihm, als junger Mann, an einem Schreibtisch, in einen Text vertieft. Ich hatte bis dahin nur den Bundespräsidenten vor Augen. Ein Mann Mitte 60, etwas füllig, mit glänzendem Gesicht, hohe Stirn, weißes Haar, freundliches Lächeln, grauer Anzug. Aber 1914, da ist er 30 Jahre alt, sieht blutjung aus, schlank, das Haar kraus, trägt einen runden weißen Kragen, der ihm etwas Pastorales gibt. Ich blättere durch weitere Biografien und stoße auf eine interessante Information. Die Ehefrau von Theodor Heuss, Elli Heuss-Knapp, hat im Krieg eine besondere Auszeichnung erhalten. Später, als ich tiefer in die Recherchen eingestiegen bin, finde ich dazu einen Brief von ihr an den Vater und die Schwester.
Liebe Familie, ich habe einen Orden bekommen. Bitte, Marianne, lach nicht so. Es ist nur Neid. Der König von Württemberg haben Vermögen allerhöchster Entscheidung vom heutigen Tage der Frau Redakteur Elli Heuss das Charlottenkreuz zu verleihen geruht. Leider heißt der König Wilhelm und die Königin Charlotte, sodass auf dem Kreuz in der Mitte folgende Initialen stehen. W.C.
Damals war Württemberg noch ein Königreich. Das endete erst im November 1918, kurz nach der deutschen Niederlage. Ich finde heraus, das Charlottenkreuz, das Elli Heuss-Knapp offensichtlich nicht ganz so ernst genommen hat, war eine Auszeichnung für besondere Verdienste bei der Fürsorge für die Menschen im Krieg, an der Front oder in der Heimat. Warum aber hat Elli Heuss-Knapp es bekommen? Und was war sie für eine Frau? Ich fahre nach Basel zum privaten Familienarchiv. Elli Heuss-Knapp und Theodor Heuss hatten ein Kind, einen Sohn, Ludwig. Und der hatte wiederum einen Sohn, den er auch Ludwig nannte. Der Enkel also von Elli und Theodor. Dieser Enkel öffnet mir. Er sieht seinen Großeltern nicht ähnlich. Aber wer tut das schon? Das Archiv umfasst das Wohnhaus seiner verstorbenen Eltern. Gediegene Möbel, sich biegende Bücherregale, eine Theodor Heuss-Büste in der Küche, Porträts von ihm und anderen Familienmitgliedern, Fotografien und viele, viele Briefe. Als einen der ersten lese ich einen Brief von Elli Heuss-Knapp an ihren Vater, geschrieben wenige Tage vor Kriegsbeginn.
Heute haben auf dem Markt die Frauen sich geweigert, mir ein paar Eier zum Einlegen zu verkaufen. Die Bauern wollen sie nicht hergeben. Auf den Sparkassen wollen die Leute nur noch Metallgeld.
Angst vor dem Krieg, die hat auch Elli Heuss-Knapp, gerade wegen ihres Vaters. Auf einem Foto in einem der Alben im Familienarchiv sehe ich ihn. Ein alter Mann, zu Kriegsbeginn 72 Jahre. Er ist über einen Text gebeugt, blickt durch eine Nickelbrille, hat ein hageres Gesicht mit grauem Vollbart. Georg Friedrich Knapp heißt er. Professor für Nationalökonomie, also Volkswirtschaftslehre, an der Universität Straßburg. Und das ist das Problem. Straßburg, Das ganze Elsass und auch Teile von Lothringen hat Deutschland im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 erobert. Und seither will Frankreich diese Gebiete zurück. Es ist sicher, in einem neuen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland wird auch um Straßburg gekämpft werden.
Unterdessen hat sich alles noch so verschärft, dass wir dich dringend und ernstlich bitten, einfach herzufahren. Wir machen dir mein Empfangszimmer zurecht. Es ist ganz entbehrlich. Da kommen die Chaise Longue, Arbeitstisch und roter Sessel hinein.
Der Vater kam 1873 nach Straßburg, 2 Jahre nach der Eroberung durch die Deutschen. Damit ist er ein Zugereister oder, wie man in Straßburg damals sagt, ein Altdeutscher. Die Stadt ist aber seine Heimat geworden. Hier sind seine beiden Töchter geboren und aufgewachsen. Hier hat er mit seiner Frau gelebt, die aber schon sehr lange krank ist und in einem Sanatorium gepflegt wird. Auf die Bitte der Tochter Elli, diese Stadt zu verlassen, antwortet er postwendend:
Von Aufregung empfinde ich wenig. Kriege spielen sich langsam ab. Ich bleibe ganz ruhig hier. Nur Weiber und Kinder werden weggeschickt. Alle Professoren, die ich kenne, bleiben hier. Mit herzlichen Grüßen an Theodor und Ludwig, euer treuer Vater.
Zum Zeitpunkt dieser Nachricht herrscht schon Krieg zwischen Österreich, Ungarn und Serbien. Und am Tag darauf erklärt das Deutsche Reich Russland den Krieg. Der Erste Weltkrieg beginnt. Die Tochter fordert den Vater noch mehrfach auf, Straßburg zu verlassen. Er weigert sich, will weiterleben wie bisher. Aber auch für ihn wird dieser Krieg alles ändern. Ich fahre nach Heilbronn. 1914 lebt die kleine Familie Heuss-Knapp in der schwäbischen Stadt. Im Stadtarchiv gibt es die Ausgaben der Neckar-Zeitung aus den Jahren 1914 bis 18. Hauchdünnes, bräunliches, brüchiges Papier. Jede Ausgabe hat nur wenige Seiten. Diese Zeitung also hat ein ehemaliger Bundespräsident in seinen jungen Jahren gemacht. Das ist etwas Besonderes für mich. Wegen des Wissens um seinen Lebensweg, der für ihn selbst ja noch ganz offen war, als diese Blätter erschienen. Ich möchte lesen, was er zu Beginn des Krieges geschrieben hat. Vor allem über die Stimmung. Ich finde einen Artikel von ihm vom 6. August 1914.
Alles läuft wie am Schnürchen und die Stimmung der Mannschaft ist ausgezeichnet. Die Parole ist ausgegeben, jeder Schuss ein Russ. Und man reimt die Serben auf Sterben. Eine frische und unbekümmerte Soldatenstimmung ist in den Eingezogenen lebendig geworden.
Unter welchen Bedingungen arbeitet ein Zeitungsmacher damals? Was kann er wissen? Was kann er schreiben? Ich muss es herausfinden. Zunächst aber lese ich viele Stunden Artikel von Theodor Heuss. Ich finde keine Hasstiraden gegen die Feinde. Er predigt stattdessen die Einheit des Vaterlandes in diesem Verteidigungskrieg, als der er in Deutschland offiziell gilt. Und er erwartet einen schnellen Sieg. Ob er privat auch so dachte? Oder doch eher wie seine Frau?
Das Volk ist ja ganz überzeugt, dass wir mit der größten Leichtigkeit einem feigen und dummen Feind gegenüber gleichsam spielend siegen. Was für harte Notwendigkeiten für uns vorhanden sind, ahnen die wenigsten.
Dann erfahre ich aus der Zeitung selbst etwas über die Arbeitsbedingungen. Heuss informiert seine Leserschaft, dass das Militär die Zeitung zensiert. Er hält das in seinem Artikel für eine Selbstverständlichkeit in Kriegszeiten und sieht die Zeitung jetzt als Mittler zwischen den, wie er schreibt, großen Ereignissen der Weltgeschichte und der Bevölkerung. Es ist also so: Heuss bekommt seine Informationen vom Militär. Und das Militär kontrolliert, ob er sie auch richtig weitergibt. Zufrieden ist er damit nicht. Gegenüber einem Freund beklagt er bald sinngemäß, dass er zwar eigentlich Zeuge der Weltgeschichte ist, jedoch das Wesentliche gar nicht erfährt, weil die Informationen von der Heeresleitung kommen und vor allem Propaganda sind. Heuss wäre so gerne mittendrin gewesen in der Weltgeschichte. Das heißt für ihn an der Front.
Unser Eins mit 30 Jahren kommt sich jetzt manchmal recht kläglich vor. Und in den ersten Tagen der Mobilmachung traute man sich im Bürgerkittel gar nicht recht auf die Straße. Ich sage mir manchmal vor, auch zu Hause nicht ganz überflüssig zu sein. Schließlich ist es eine wunderbare Aufgabe, von den Waffentaten des Heeres berichten zu können.
Heuss wird wegen einer schweren Schulterverletzung aus Jugendzeiten nicht eingezogen. Er könnte kein Gewehr bedienen. Aber er wünscht sich weiterhin Soldat zu werden, zumindest hinter der Front. Seine Frau jedoch sorgt sich eher, er könne sich dort langweilen.
Da muss der Theodor am Ende irgendwo eine Bahn bewachen, monatelang. Er tut mir dann arg leid. Denn selbstverständlich ginge er doch viel lieber wirklich mit. Ein bisschen hofft er, in einem interessanten Bürobetrieb verwendet zu werden. Zum Beispiel Depeschen zu dechiffrieren.
Daraus wird nichts. Heuss wird nie Soldat und nie die Front sehen. Er wird aber viel über sie schreiben. In den Alben im Familienarchiv Heuss in Basel sind auch Fotos von Elli Heuss knapp aus der Kriegszeit. Sie ist 1914 33 Jahre alt. Eine kräftige Frau mit vollem, rundem Gesicht, dunklen, langen Haaren, nach hinten gesteckt, nach der damaligen Mode. Sie wirkt sehr selbstbewusst. Dafür spricht auch ihr Lebensweg. Um die Jahrhundertwende, in einer Zeit, in der es kaum Frauen an Universitäten gibt, hat sie Volkswirtschaft studiert und zuvor eine Ausbildung zur Lehrerin absolviert. Nun lehrt sie und hält öffentliche Vorträge zu wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Besonders wichtig ist ihr die Förderung von Frauen und Familien, die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Was aber macht sie, nachdem der Krieg begonnen hat? Es gibt ein autobiografisches Büchlein von ihr. Darin berichtet sie, wie die Soldaten Heilbronn verlassen und der Bürgermeister der Stadt vor ihnen eine Rede hält.
Der Bürgermeister sprach ein kühnes Wort. Sorgt euch nicht um Frau und Kind, ich verspreche euch, dass wir für sie sorgen werden. Wir alle, die zurückblieben, mussten ihm helfen, dies Wort einzulösen.
Im Stadtarchiv Heilbronn finde ich eine bunte Postkarte mit einer gemalten Abschiedsszene. Der Soldat mit dem Rücken zum Betrachter hält seine Frau im Arm. Sie blickt zu ihm auf, aus ihrem Gesicht sprechen Liebe und Sorge. Die große Tochter hält die gefalteten Hände vor die Brust. Der kleine Sohn klammert sich an den Rock der Mutter. Und im Hintergrund die Großmutter mit schwarzer Haube, die Hand auf dem Herzen. Dann ist da noch der treue Hund, der an seinem Herrchen hochspringt. Ein Idyll. Von der Fortsetzung gibt es keine Postkarten. Nämlich davon, was geschieht, nachdem der Mann weg ist. 2 Millionen Deutsche werden gleich zu Kriegsbeginn an die Fronten geworfen. Hunderttausende Familien geraten dadurch schon im Spätsommer 1914 in eine schwierige Lage. Denn der Sold der einfachen Soldaten ist gering. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Zugleich schnellen die Preise nach oben, besonders für Nahrung. Lohnarbeit würde den Frauen helfen. Aber wenn die Kinder klein sind, wer kümmert sich dann um sie? Kindergärten gibt es kaum. Elli Heuss Knapp hat nun eine Idee.
Ich habe die Vermittlung bezahlter Handarbeit für Frauen ausrückender Soldaten übernommen. Nun bin ich eine gewiegte Geschäftsfrau geworden. Letzte Woche 700 Paar Strümpfe verkauft. Wir haben zentnerweise Wolle uns reservieren lassen und sind nun die Einzigen, die noch Material haben. Hemden, Kniewärmer, Ohrenschützer und so weiter werden die Frauen erst gelehrt zu machen, dann in Heimarbeit vergeben.
Heimarbeit, das bedeutet, die Frauen können arbeiten, können Geld verdienen, zugleich aber zu Hause bei ihren Kindern sein. Schon nach wenigen Wochen beschäftigt Elli Heuss knapp 450 Frauen und hilft ihnen damit, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bald sind es 900. Die Waren verkauft sie an Privatleute, die sie an ihre Angehörigen an der Front schicken. Bald ist selbst die Militärverwaltung Kunde bei Elli Heuss knapp, vergibt Großaufträge. Im Archiv der Familie Heuss finde ich Fotos aus Ellis Arbeitsbeschaffungsstelle. Auf einem stehen Frauen draußen Schlange, die Arme voll gestrickter Socken und Hemden. Sie lachen in die Kamera. Kinder sind auch dabei. Dann ein Foto von einem großen Raum. An einem Tisch sitzen zwei Frauen, notieren, was die Heimarbeiterinnen abliefern. Hinter ihnen steht Elli Heuss knapp in weißer Kittelschürze. Sie lächelt. Alles ist sehr ordentlich, adrett und freundlich. Von Not keine Spur. Und doch, das Leben dieser Frauen und ihrer Kinder ist schwierig. Da ist die Angst um den Mann an der Front, wenn er nicht schon tot ist. Da ist der immer dramatischere Mangel an Nahrung und Kohle zum Heizen. Und auch der Mangel an Stoffen und Wolle, der die Heimarbeit bedroht. Kann Elihäus Knapp das Material nicht beschaffen, dann bricht alles zusammen. Sie klagt aber nicht in ihren Briefen. Klagen, das wird mir immer deutlicher, war nicht ihre Art. Sie handelt stattdessen. Auch als das Schlimmste eintritt, es keine Wolle mehr gibt. Württemberg hat sie in Berlin zu spät beantragt, bekommt daher nichts zugeteilt. Elihäus Knapp fährt kurzerhand nach Berlin. Ihrem Vater schreibt sie:
Meine Mission in Berlin ist gut abgelaufen. Ich habe den württembergischen Bundesratsbevollmächtigten besucht, ihm die Wollkonflikte zwischen den Bundesstaaten und den Zweck unseres Unternehmens erklärt. Und daraufhin hat das preußische Kriegsministerium endlich die Wolle freigegeben. Es war ein lehrreiches Abenteuer. Es handelt sich um Wolle für 80.000 Paar Socken.
Das ist typisches Understatement für Elihäus Knapp. Die Geschichte war weitaus komplexer und ihr Erfolg damit umso größer. Als junge Frau hat sie sich gegen alteingesessene Bürokraten und Offiziere durchgesetzt, hat sie geradezu über den Tisch gezogen, zum Wohle ihrer Heimarbeiterin. Und das in einer Gesellschaft, in der Frauen viel weniger galten als Männer, auch viel weniger Rechte hatten. Das aber thematisiert sie nicht. Sieht man, wie schrecklich die Lage für viele in diesem Krieg ist, dass allein 700.000 Menschen im Deutschen Reich verhungern, dann bekommt man eine Ahnung davon, was Elihäus Knapp leistet. Sie bringt viele hundert Familien über den Krieg. In keiner Zeile rühmt sie sich dessen. Aber sie freut sich.
Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal so perfekt in Soldatenhemden und Unterhosen Hals und Leib binden würde. Alles auf Bestellung für das Amt. Wir haben sogar kaufmännisch sehr gut gewirtschaftet und haben über 40.000 Mark Reingewinn gemacht.
Der Gewinn geht in eine Unterstützungskasse für Kriegerfrauen. Und Elihäus Knapp bekommt als Anerkennung für ihre Arbeit das Charlottenkreuz verliehen. Im Familienarchiv habe ich es gesehen. Ein kleines silbernes Kreuz, die Kreuzbalken an den Enden mit einem dreiblättrigen Kleeblatt verziert. Ob Elihäus Knapp es je getragen hat, das weiß ich nicht. Ich vermute eher nicht. Allein schon wegen des WC, das in der Mitte prangt. Weil der König Wilhelm hieß und die Königin Charlotte. Dieses Kreuz aber in der Hand zu halten, ihre Worte dazu zu kennen und zu wissen, wofür es ihr verliehen wurde, das ist wie ein offenes Fenster in die Vergangenheit. Heilbronn ist fern der Front. Aber der Tod hat die Stadt schon lange erreicht. Bald hat Theodor Heuss die Aufgabe, auch über die Materialschlachten des Krieges zu schreiben. Auch über die größte, die Schlacht an der Somme, bei der insgesamt über 1 Million Soldaten getötet oder verwundet werden.
Bewunderung heischt die außerordentliche Anpassung, mit der die Franzosen erneut sich in die Schlacht werfen. Stolz und Dank aber gehört denen, die in diesem Massenringen ihre Erfolge ungebrochen behaupten. Das ist ja schließlich der schauerliche Sinn dieser Schlacht, dass die französischen Mannschaften sich verbluten.
Dass sich aber auch die deutschen Mannschaften verbluten, das schreibt er nicht. Darf er nicht schreiben. Je mehr Deutsche an den Fronten sterben, desto weniger wird darüber informiert. Anfangs noch veröffentlicht die Neckar-Zeitung Listen der Toten und Verwundeten, wie alle Zeitungen. Aber als diese immer länger werden, wird der Abdruck vom Militär verboten. Und doch ahnen die Menschen, dass die Zahlen sehr hoch sind. So viele Familien sind betroffen, jeder kennt Opfer. Georg Friedrich Knapp schreibt an seine Tochter:
Liebe Elli, gestern wurde Lutz Dehio aus der lothringischen Schlacht zurückerwartet. Er ist verwundet. Nicht lebensgefährlich, aber auch nicht leicht. Ministerialrat Roth hat einen Sohn verloren, der andere ist verwundet.
Wir erleben zwischen 30 und 40, was für die Generation nach 60 normal ist. Dass Menschen sterben, zu denen man von Jugend auf gehört.
Mehr finde ich von Elihäus Knapp nicht zu diesem Thema. Nur einmal noch schreibt sie: Von all den vielen Freunden und Verwandten, die gefallen sind, will ich schweigen. Das ist ihre Haltung. Und es passt in das Bild, das sich für mich aus ihren Briefen und Erinnerungen entwickelt. Tiefere Einblicke in ihre Gefühle lässt sie nicht zu. Sie verbirgt sich hinter Untertreibungen, manchmal auch Scherzen und Ironie, und ähnelt darin ihrem Vater. Der ist immer noch in Straßburg und er leidet dort unter dem Mangel. Besonders die Winterkälte in seiner Wohnung macht ihm zu schaffen. Er schreibt an seine Tochter:
Unserem Haushalt sind für Oktober bis März 34 Zentner Kohlen bewilligt. Ich schreibe Eingaben, um eine größere Menge zu erhalten, und drohe, dass ich sonst um einen Bezugsschein für einen Sarg bitten muss.
Ob er mehr Kohlen bekommen hat? Eine Antwort auf diese Frage finde ich nirgends. Aber den Sarg benötigt er nicht. Seiner Tochter beschreibt er auf einer knappen Postkarte, wie die Franzosen die Stadt besetzen. Mitte November 1918, kurz nach der deutschen Niederlage. Die Bevölkerung jubelt. Allerdings nicht die ganze Bevölkerung, nicht die sogenannten Altdeutschen, zu denen gehört Georg Friedrich Knapp. Die Altdeutschen werden jetzt von den neuen französischen Herrschern systematisch aus der Stadt vertrieben.
Es geht ihm körperlich gut, aber seelisch sehr schlecht. Er erklärt sich, ins Bett zu legen, bis Soldaten ihn herausholen. Das plötzliche Ausgewiesenwerden ist wie eine Hinrichtung für ihn.
Ein Foto, das ich mir im Familienarchiv ansehe und das wohl aus dieser Zeit stammt, zeigt ihn noch hagerer. Sein Blick, der auf anderen Bildern so ruhig wirkt, scheint ängstlich, misstrauisch. Seine Ausweisung zieht sich schließlich über Monate hin. Eine absurde Situation entsteht. Er soll raus aus Straßburg, zugleich darf er aber nicht raus, weil Möbeltransporte verboten werden. Also muss er nun auf eine Genehmigung zur Ausreise mit Möbeltransport warten.
Unsere Lage ist noch ganz ungewiss. Und verabreden kann man schlechterdings gar nichts, weil wir noch immer nicht wissen, wann wir umziehen dürfen nach Deutschland. Wir glauben aber, dass es in der ersten Septemberhälfte gehen wird. Die Qualen dieses Zustands sind groß.
Georg Friedrich Knapp verlässt Straßburg im Herbst 1919. Wie 200.000 andere Deutsche aus dem Elsass und Lothringen.
Er war 77 Jahre alt und hatte seit dem Jahr 1873 an der Straßburger Universität gelehrt. Er war ganz erstarrt und sprach kaum.
Darüber, dass auch Elli Heuss Knapp ihre Heimatstadt verloren hat, die Stadt, in der sie geboren wurde und ihre Jugend verbrachte, verliert sie kein Wort. Zu dieser Zeit leben Elli und Theodor Heuss und ihr Sohn Ludwig schon in Berlin. Dort haben sie auch das Kriegsende erlebt. Die Niederlage, die Revolution. Erwartet hatten sie das nicht. Sie hatten bis zuletzt an den Sieg geglaubt. Und nun Zusammenbruch des alten Deutschland. Weit entfernt ist nun die Stimmung des Kriegsbeginns.
Die ersten Wochen des Krieges brachten allen das gleiche Erlebnis. Das kleine Ich ging auf im großen Wir. Die Kranken vergaßen sogar ihre Krankheit. Die Hochspannung dieser ersten Wochen ist das Größte, was wir erlebt haben, auch schon vor den ersten Siegesfeiern. Aber auch sie sind unvergesslich, die Glocken, die Fahnen und die Klänge von »Ein feste Burg«, dem Lutherlied, das plötzlich allen Deutschen gehörte.
Eine solche Stimmung sollte es in Deutschland nie wieder geben, schon gar nicht zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Elli Heuss Knapp ist bei Kriegsende 37 Jahre alt. Theodor Heuss, 33. Beide kandidieren schon 1919 für den Reichstag. Sie scheitern zwar, aber wenige Jahre später wird Theodor Heuss doch Reichstagsabgeordneter für die liberale DDP, die Deutsche Demokratische Partei. Auch Elli ist weiter politisch tätig und beide lehren und publizieren und sind Gegner der Nationalsozialisten. Als die an die Macht kommen, verlieren beide ihre Arbeit. Und es ist Elli Heuss Knapp, die, wie schon bei der Arbeitsbeschaffung für die Frauen, ökonomisches Geschick zeigt. Sie sattelt komplett um und macht nun sehr erfolgreich Radiowerbung für große deutsche Firmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Theodor Heuss Vorsitzender der neu gegründeten FDP und 1949 der erste Bundespräsident. Elli Heuss Knapp gründet ihrerseits 1950 das Müttergenesungswerk, 2 Jahre vor ihrem Tod. In seinen Memoiren schreibt Theodor Heuss über seine verstorbene Frau: Ellis wirklich große Zeit sei die des Ersten Weltkriegs gewesen.
Das war Elli Heuss Knapp und Theodor Heuss im Ersten Weltkrieg. Eine Sendung von Knut Weinrich.